Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Die KfW lockert ihre Förderbedingungen, Ökosozialisten tricksen im Hintergrund weiterhin, der grün eingefärbte öffentlich-rechtliche Rundfunk schweigt das am liebsten tot, die Bauwirtschaft ist sprachlos über die ihr vorgeworfenen Förderkrümel und die Hobbybastler in der Tiny-House-Wirtschaft träumen weiterhin den Schlaf der Gerechten. Was ist da los? Wir haben viel zu analysieren. Los geht's! Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und ihr werdet es gelesen haben. Die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, fördert ab sofort, ab dem 16. Dezember 2025, wieder den Energieeffizienzstandard EH55. Was dahinter steckt, wie die geschichtliche Entwicklung ist und für wen diese neue Förderung wirklich Sinn macht, wollen wir heute besprechen. Fangen wir ganz vorne an. Was heißt eigentlich EH55? Erst einmal gibt es dieses Kürzel erst seit 2024, vorher hieß es KfW 55. Inhaltlich ist es identisch, ob KfW 55 oder EH 55, beides steht für einen energieeffizienten Standard von Gebäuden. Dafür hat der Gesetzgeber ein sogenanntes Referenzgebäude definiert, das 100% Energie für den Betrieb des Hauses, also für Heizung und für Warmwasser, benötigt. Wenn jetzt ein Haus nur einen Teil dieser Energie von einem Referenzhaus benötigt, dann hat er einen niedrigeren Prozentsatz. Das kann dann zum Beispiel EH70, also früher KfW70, heute vielleicht ein EH55 oder sogar ein EH40 Haus sein. Das heißt also, dass diese Häuser energieeffizient sind, weil sie nur einen prozentualen Teil des Referenzhauses an Energie benötigen. Also merke, je niedriger dieser Wert, desto energieeffizienter ist das Haus. Wer ein neues Haus bis zum Jahre 2023 bauen wollte, musste den Wert KfW 70 erfüllen. Dann hat unser Wirtschaftszerstörungsminister und Kinderbuch-Co-Autor Robert Habeck das Gebäudeenergiegesetz umgesetzt. Danach mussten seit dem 1. Januar 2024 alle neuen Wohngebäude den Wert EH 55 erfüllen. Und der Koalitionsvertrag der seinerzeitigen Ampelregierung bedeutete sogar, dass ab dem 1. Januar 2025 immer nur EH40 sein darf. Aufgrund dieser ganzen Verschärfungen brach die gesamte Bau- und Wohnungswirtschaft radikal zusammen, und dann hat sogar die Ampelregierung selbst gegen ihren Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Bedingung EH40 zum 1. Januar 2025 einfach wieder gestrichen wird. Ende, aus, Schluss. Hinsichtlich der staatlichen Förderung sah es dann etwas anders aus. Wer noch bis zum Jahre 2023 ein KfW-70-Haus bauen wollte, bekam für ein KfW-55-Haus noch eine schöne staatliche Förderung in Form von vergünstigten Baukrediten. Nachdem zum 1. Januar 2024 der Standard auf EH-55 gesetzt worden ist, ist natürlich auch die Förderung zum EH-55 ab diesem Zeitpunkt gestrichen worden. Fortan gab es nur noch Förderung für EH40 Energieeffizienzhäuser. Die wurden aber durch die ganzen gestiegenen Anforderungen und Bedingungen so teuer, dass sie weder ökonomisch noch ökologisch überhaupt noch sinnvoll sein konnten, und deswegen brach die Bauwirtschaft zusammen. Allein die private Bauwirtschaft für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser brach in dieser Zeit um 60-70% zusammen. Fertighaushersteller boten ihren Kunden sogar an, den Vertrag zu stornieren, und boten denen fünfstellige Beträge zur Auflösung an. Hintergrund war ganz einfach, dass die Hersteller die gestiegenen Kosten nicht mehr mit dem Kaufpreis abbilden konnten. Übrigens, der private Tiny-House-Markt für die private Nutzung brach in dieser Zeit um ca. 90% zusammen, den gibt es faktisch gar nicht mehr. Allein der gewerblich orientierte Tiny-House-Markt steht nach wie vor voll im Saft, und auch für den zeichnen sich hochinteressante Fördermöglichkeiten ab, die ich heute erklären möchte. Grundsätzlich halten wir erst einmal fest, dass die staatlichen Modernisierungs- und Bauförderprogramme im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude oder kurz BEG zusammengefasst werden. Das darin enthaltene Förderprogramm klimafreundlicher Neubau hat eben bislang nur EH40 gefördert und wurde jetzt erweitert gelockert zu EH55. Damit aber nicht genug. Jetzt hat unsere Bauklötzchenministerin Huberts ein neues Förderprogramm aufgelegt, nämlich klimafreundlicher Neubau in, haltet euch fest, Niedrigpreissegment. Bitte lasst euch das einmal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment. Habt ihr bei diesem Begriff auch einen gewissen Unterton verspürt? Also ich höre daraus, eigentlich will ich das nicht. Ideologisch, ökosozialistisch darf das nicht sein. Und außerdem können wir als inkompetente Politiker nicht zugeben, dass wir eine Rolle rückwärts machen. Und dass wir jetzt etwas fördern, was sowieso gesetzlicher Standard ist. Das muss man doch eigentlich gar nicht mehr fördern. Also es klingt mir wie die dumme Ausrede des faulen Mitarbeiters, der seinen Fehler nicht zugeben kann. Also wird so getan, als wenn das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Das ist nur hier für die Unterschichten. Slum ähnlich da unten, der arme Schlucker, der kriegt auch mal einen Krümel vorgeworfen. Der ordentliche, seriöse Öko-Beppo, der leistet sich ein Einfamilienhaus für 2 Millionen Euro und hat es gar nicht nötig, diese popelige EH55-Förderung zu beantragen. Doch wie sieht diese Förderung jetzt genau aus? Erst einmal ist festzuhalten, dass diese Förderung zeitlich begrenzt ist. Sie beginnt für die Antragstellung am 16. Dezember 2025. Wie weit sie dann noch läuft und bis wann sie begrenzt ist, ist noch nicht bekannt, aber das kommt vielleicht noch in nächster Zeit. Für das Jahr 2025 sind tatsächlich noch Fördermittel in Höhe von 59 Millionen Euro eingeplant worden. Insgesamt steht sogar ein Fördervolumen von 800 Millionen zur Verfügung. Das heißt aber auch gleichzeitig, die Fördermittel sind begrenzt. Wenn sie da sind, kann man sie beantragen und die Förderung bekommen. Sind sie weg, ist das Thema erledigt. Was wird denn jetzt genau gefördert? Grundsätzlich werden Neubauprojekte gefördert. Und dabei geht es natürlich um zinsgünstige Darlehen, nicht um geschenktes Geld. Und zusätzlich muss natürlich der Energieeffizienzstandard EH55 erfüllt werden. Und was sind die Bedingungen jetzt genau? Um jetzt von vornherein keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, hierbei handelt es sich um ein Hypothekendarlehen, um eine Baufinanzierung für reguläre Wohngebäude auf Baugrundstücken, und zwar baugenehmigt. Ich weiß ja, dass sofort wieder irgendwelche ahnungslosen Facebook-Fans aufkommen und sagen, ja, aber ich habe ein Grundstück gepachtet, kann ich das da auch machen? Nein, kannst du nicht. Du musst ein gekauftes oder notariell erbgepachtetes Grundstück haben. Fertig, aus, Ende. Es ist ja schon hochgradig innervierend. Früher sagte man, hast du deine Bildung aus der Bild, bist du ein bisschen blöd. Heute ziehen sich die Leute die Informationen aus Facebook. Da antwortet irgendein dummer Poster, irgendein wilder Bauwagenfreak oder ein unseriöser Mobilheimdrücker und die glauben diesen Schwachsinn. Das heißt also grundsätzlich ein Baugrundstück. Es muss dann ein baugenehmigungsfähiges Tiny House auch da sein mit allen Papieren, Baustatik, Wärmeschutznachweis, Standsicherheitsnachweis, Schallschutznachweis, Betriebserlaubnis für die Feuerstätte und so weiter. Und dann eben eine Baugenehmigung. Wer das alles erfüllen kann, der hat tatsächlich die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen, die nicht mehr diese scharfen Bedingungen von EH40, sondern nunmehr nur noch EH55 erfüllen muss. Die grundsätzlichen Konditionen sehen wie folgt aus. Es wird pro Wohneinheit bis zu 150.000 Euro Finanzierung gewährt. Eine Wohneinheit kann also ein Einfamilienhaus sein oder auch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Und der effektive Jahreszinswert, haltet euch bitte fest, ihr werdet völlig geschockt sein, ab 0,01% pro Jahr. Dieser absolute Hammerwert bezieht sich jetzt auf die Förderung gemäß klimafreundlichem Neubau im Niedrigpreissegment. Das müssen wir natürlich nachher nochmal genauer differenzieren, weil auch die anderen Förderprogramme im klassischen Bereich ja auch gelockert worden sind und damit werden wir nachher anfangen. Bevor wir das aber tun, fangen wir erstmal mit den Kriterien an. Also, wie muss das Haus überhaupt aussehen, damit es gefördert wird? Dabei sind folgende Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Stichwort Energieeffizienz. Und der muss nachgewiesen werden mittels eines sogenannten Wärmeschutznachweises, der von einem staatlich anerkannten Energieberater berechnet und geprüft und unterschrieben und besiegelt wird. Dazu ist natürlich erforderlich eine hochwertige Dämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und das ganz nebenbei. Luftdichte Gebäudehülle heißt, ich muss einen Blower-Door-Test, einen Druckdifferenztest erfüllen können. Was ist das schon wieder? Naja, da wird in die Haustür, in aller Regel in der Haustür, ein großes Gebläse installiert. Dann werden alle Löcher geschlossen und dann wird gefärbte Luft ins Haus hineingeblasen. Und dann prüft man, ob irgendwo gefärbte Luft wieder rauskommt oder ob das Haus wirklich luftdicht ist. Das nennt man dann Druckdifferenztest bzw. Blower-Door-Test. Des Weiteren sind in jenem Falle dreifach verglaste Fenster erforderlich und es muss eine effiziente Heiztechnik verwendet werden. Und da beginnt schon wieder die Komplexität, denn die KfW sagt ganz deutlich, die Gebäude dürfen nicht mit fossiler Energie wie Öl oder Gas betrieben werden. Voraussetzung ist, dass das Haus überwiegend mit erneuerbarer Energie bzw. nachwachsenden Rohstoffen beheizt und auch das Warmwasser produziert wird. Das kann eine Wärmepumpe sein, das kann Solarthermie oder Photovoltaik oder auch ein elektronisch gesteuerter Pelletofen sein. Ganz kurz zum Thema Wärmepumpe, womit ja im Tiny-House-Markt sehr viel Schindluder betrieben wird. Regelmäßig könnt ihr insbesondere bei osteuropäischen Billiganbietern lesen, Heizung durch Luft-Luft-Wärmepumpe. Das ist so der verkaufstechnische Trick, eine Klimaanlage, die eigentlich zum Kühlen gedacht ist und durchaus notgedrungenermaßen auch ein bisschen zum Heizen geeignet ist, einfach als Heizung zu verkaufen. Wenn allerdings im Förderbereich von Wärmepumpe gesprochen wird, dann geht es in der Regel um Luft-Wasser-Wärmepumpen oder durch Sohle-Wärmepumpen. Das ist eine völlig andere Liga. Eine Wärmepumpe muss bei einer KfW-Förderung ganz bestimmten technischen Anforderungen entsprechen. So muss die Jahresarbeitszahl mindestens 3,0 betragen, was immer das auch nachher in der Technik heißen mag. Und dann geht es um die Art des Kältemittels, um den Effizienzbonus und so weiter. Dann muss ein Fachunternehmer das Projekt über das KfW-Kundenportal anmelden und da bekommt er eine BZA, eine Bestätigung zum Antrag und darin ist eine ID enthalten und die muss beim Förderantrag dann nachgewiesen werden. Huiuiuiui. Hier liegt ja auch des Pudels Kern vergraben, weil die meisten Tiny-House-Hersteller einfach mit der vernünftigen Heizung auch bei Minustemperaturen im Winter einfach nicht klarkommen. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Möchtegern-Tiny-House-Herstellern verschaukeln. Wenn die schon Wärmepumpen anbieten, dann sollen sie auch bitte schön die ID der KfW dazu liefern. Und das können sie meistens nicht. Und noch ein Hinweis sei mir erlaubt anzuführen. Ich hatte gerade auch das Thema Pelletofen angesprochen. Ich habe nicht über Holzkamine gesprochen. Warum habe ich das unterlassen? Hier meine ich insbesondere die sogenannten Holzscheitkamine, wo man in den Brennraum einfach so ein Stück Holz hineinschiebt. Das liegt in dem Umstand, dass eine Heizung erst einmal per Definition zwei elementare Grundsätze erfüllen muss. Erst einmal muss eine automatische Temperatursteuerung vorhanden sein und es muss eine automatische Zuführung des Brennstoffs gegeben sein. Das heißt also im Umkehrschluss, ein Holzscheitkamin mag zwar sicherlich Wärme produzieren, ist aber nicht im Sinne des Gesetzes eine Heizung. Also kann man unter Biomasse Hackschnitzel oder Pelletöfen verstehen. Hackschnitzelheizungen sind meistens zu aufwendig für Tiny Houses, deswegen fallen sie raus, aber Pelletöfen sind hochspannend. Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Eine weitere Bedingung ist, dass die Wohnräume in Bezug auf die gesamte Wohnfläche nicht zu groß sein dürfen. Also das müssen wir nicht allzu lange diskutieren, das ist systemimmanent bei Mikrohäusern. Dann dürfen die Baukosten, also für das gesamte Neubauprojekt, nicht zu teuer sein. Hier kommt wieder die Lästerei, also für die, die sich ein richtiges großes Haus leisten, ist das nix. Und dann steht natürlich wieder mal diese Litanei der Energiewende und der Luftbesteuerung, also der CO2-Emissionen im Haus. Und das heißt, dass das Gebäude im gesamten Lebenszyklus nur wenig CO2 ausstoßen darf. Der Gärtner und auch der Aquarianer wird sicherlich sagen, warum soll ich jetzt dem Baum und der Pflanze seine Atemluft, nämlich CO2, wegnehmen? Aber das kann man den Öko-Beppos einfach nicht erklären. Also wird im Wärmeschutznachweis auch die CO2-Emission berechnet und nachgewiesen. So, und wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, dann kommt noch hinzu, dass zu dem Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Baugenehmigung vorliegen muss. Ausnahme besteht nur, wenn nach der jeweiligen Landesbauordnung ein nicht genehmigungspflichtiges Vorhaben besteht. Das klingt ja so formal, das heißt nichts anderes, wenn da ein Bebauungsplan ist, der sagt, du brauchst, wenn du das und das einhältst, gar keine Baugenehmigung, dann ist automatisch erteilt, das ist dann gleichwertig zu einem gültigen Baugenehmigungsverfahren. Wichtig ist nur, dass die zuständige Baubehörde dann rechtzeitig von dem Vorhaben Kenntnis erlangt haben muss. Und nicht nur die Baubehörde, sondern auch der Tiny House Hersteller muss natürlich involviert sein, sonst klappt das Ganze natürlich nicht. Und ganz, ganz wichtig, zum Zeitpunkt der Antragstellung darf mit dem Vorhaben noch nicht begonnen werden. Das heißt, der Bau darf noch nicht gestartet worden sein. Das hat übrigens die Wirtschaftswoche zu der Titelüberschrift verleitet. Eigentlich ist jeder dumm, der dieses Jahr mit Bauen begonnen hat. Zu spät, keine Förderung mehr möglich. Apropos Bau begonnen. Mikrohäuser sind ortsveränderliche Gebäude, die zentral produziert werden. Auch wenn sie schon in Produktion sind, ist der Bau auf dem Endgrundstück noch lange nicht begonnen worden. Da seht ihr mal, dass das Bauministerium das Thema ortsveränderliche Gebäude überhaupt noch nicht auf der Pfanne hat. Naja, ein bisschen Verschaukelung einiger Bauherren gehört eben dazu. Frau Huberts möchte übrigens als Bauklötzchenministerin nur darauf hinweisen, dass momentan auf dem Papier ca. 760.000 Wohnungen in Deutschland existieren würden, wenn sie denn gebaut worden wären. Aber natürlich verrät die Frau Huberts nicht, wie viele von den 760.000 so slumähnliche Billigbauten sind. Aber sie wirbt erstmal mit der ganz, ganz großen Zahl. So, dann lass uns mal auf die einzelnen Förderprogramme genauer eingehen. Erst einmal haben wir die klassische Version Kreditnummer 297 und 298 klimafreundlicher Neubau Wohngebäude. Dann haben wir die Kreditnummer 299 klimafreundlicher Neubau in Nichtwohngebäuden. Wo liegt der Unterschied? Naja, ein Wohngebäude wird vornehmlich privat genutzt zum Dauerwohnen oder es wird gebaut, um zum Dauerwohnen zu vermieten. Und was sind dann Nichtwohngebäude? Ja, das sind alle die Gebäude, die nicht überwiegend zum Wohnen genutzt werden, also zum Beispiel Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Fabrik- und Schulgebäude. Es fallen darunter aber auch Wohnheime, Alten- und Pflegeheime und auch Ferienhäuser. Also, liebe Tiny House-Enthusiasten, die ihr mich schon regelmäßig zum Thema steueroptimierte gewerbliche Investment angesprochen habt. Ihr wisst doch, die Hybriden, die Wohngebäude und gleichzeitig Fahrzeuge sind und dann als Fahrzeuge, als Mobilien steuerlich optimiert abgesetzt werden können. Und dazu werde ich dann regelmäßig gefragt, Herr Pedersen, ich habe ein Baugrundstück, da passen locker 5 Tiny Houses drauf. Kann ich da bewegliche Wirtschaftsgüter draufstellen? Und dann kommt meine Antwort, sorry, auf Baugrundstücken brauche ich eine Baugenehmigung und damit ist es kein bewegliches Wirtschaftsgut mehr. Ab dieser Podcast-Folge werde ich solche Fragen also ganz anders beantworten. Zukünftig werde ich sagen, also als IAB-Investment kannst du das vergessen, aber auf deinem Baugrundstück kannst du auch Tiny Houses baugenehmigen lassen und jetzt per KfW auch noch fördern lassen. Und das wird dann im Rahmen der Vermietung, Verpachtung wieder spannend. Und jetzt fehlte uns noch die neue Kreditnummer 296, klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment Wohngebäude. Also im armen Schluckerbereich gibt es nur Wohngebäude und keine Nichtwohngebäude, das nur zur Unterscheidung. Die entsprechenden Weblinks habe ich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Einfach draufklicken und alles nochmal in Ruhe durchlesen. Fangen wir mit den Wohngebäuden an. Wer wird überhaupt gefördert? Also natürlich Privatpersonen, aber auch Unternehmen und andere Investoren. Nächste Frage, was wird gefördert? Der Bau, aber auch der Kauf eines Gebäudes, einschließlich übrigens der Nebenkosten und auch der Nebengebäude. Auch die Planung und die Baubegleitung durch die Experten, zum Beispiel für die Energieeffizienz, werden ebenfalls gefördert. Nicht gefördert werden Umschuldung von bestehenden Krediten oder Nachfinanzierung bereits begonnener oder abgeschlossener Vorhaben. Also das, was ich vorhin sagte, erst beantragen und dann anfangen mit dem Bau. Ach ja, und noch eins, der Kauf des Grundstücks wird nicht gefördert. Grundsätzlich bietet die KfW-Bank 2 Versionen von Darlehen an, einmal das Annuitätendarlehen und das endfällige Darlehen. Bei letzterem ist klar, am Ende wird der Kredit abbezahlt und fertig. Beim Annuitätendarlehen zahlt man immer neben den Zinsen auch noch zusätzlich eine gewisse Tilgung Monat für Monat ab. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass es eine tilgungsfreie Anlaufzeit gibt, die zwischen 1 und bis zu 5 Jahren in Abhängigkeit der Gesamtlaufzeit sein kann. Das heißt also, ich habe in jedem Fall mindestens 1 Jahr, wo ich noch keine Tilgung zahlen muss, was meine Liquidität natürlich positiv dann beeinflusst. Der effektive Zinssatz ist jetzt abhängig von der Gesamtlaufzeit der Finanzierung. Die Mindestlaufzeit ist übrigens 4 Jahre und wenn ich meinen effektiven Jahreszins so günstig wie möglich haben will, der aktuell 1,31% beträgt, dann muss ich eine Laufzeit von maximal 10 Jahren vereinbaren. Für die kaufmännisch denkenden Profis unter euch heißt das natürlich auch, dass die anfängliche Tilgung bei 8,82% liegt, was eure Liquidität natürlich massiv beeinträchtigen kann. Bei einer vereinbarten Laufzeit von 11 bis 25 Jahren beträgt der effektive Jahreszins 2,22%. Was die KfW-Bank auf ihrer Website natürlich nicht erwähnt, ist, dass bei 25-jähriger Laufzeit die anfängliche Tilgung bei 2,5% liegt. Und wenn ich 26 bis 35 Jahre vereinbare, dann ist der effektive Jahreszins 2,37%. Anfängliche Tilgung bei 30 Jahren Laufzeit 2%, klare Kante. Über 35 Jahre macht die KfW das dann nicht mehr. Aber wohlgemerkt, Laufzeit ist nicht Zinsbindung. Nach 10 Jahren ist dieser Zins durch und dann bekommt man einen neuen Zinssatz. Der kann natürlich höher oder niedriger sein, aber das steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen. Das waren jetzt übrigens die Konditionen für ein Annuitätendarlehen. Sollte jemand Interesse haben an einem endfälligen Darlehen, das kann er bis maximal 10 Jahre mit einer Kondition von 2,45% beantragen. So, und dann stellt sich die grundsätzliche Frage, ist das wirklich für den Tiny-House-Markt eine interessante Förderung? Also von den Konditionen ist es in Ordnung, 150.000, dafür kriegt man schon ein kleines Häuschen. Das wäre nicht das Problem. Aber viele private Tiny-House-Enthusiasten haben ja ein ganz anderes Problem. Die kriegen gar kein Grundstück. Das heißt, wenn ich jetzt kein Grundstück habe, dann muss ich mich erstmal ums Grundstück kümmern, bevor ich überhaupt über Förderung nachdenken kann. Ja, und sorry, liebe Amateur-Tiny-House-Hersteller. Ihr seht, wenn ihr keine Grundstücke für eure Kunden liefern könnt, kriegen die auch keine Fördergelder. Ja, und für alle, die jetzt gewerblich investieren wollen im Rahmen der Vermietung und Verpachtung und Tiny-House zur Dauervermietung nutzen wollen, denen sei die Empfehlung ausgesprochen in meiner Webinarreihe Tiny House als steueroptimiertes Investment. Bitte unbedingt das Webinar Rendite anhören. Es gilt nämlich, Tiny House ist nicht per se und nicht pauschal rentabel und beim Dauerwohnen erst recht nicht pauschal. Zinsgünstige Förderdarlehen können es durchaus in die positive Richtung drehen, aber wenn ich überteuerte Grundstücke habe, klappt das immer noch nicht. Also unter tinyhousewebinar.de das Webinar Rendite anklicken, kostenlos übrigens, und dann wisst ihr Bescheid. Okay, kommen wir zu den Förderungen von Nichtwohngebäuden. Gefördert wird in jedem Fall der Neubau, aber auch der Erstkauf. Gefördert werden Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und alle anderen Investoren, also auch der Einzelunternehmer und die Personengesellschaft, die werden genauso gefördert. Das bitte für die EIB-Investoren, das sei so nebenbei erwähnt. Die Mindestlaufzeit beträgt hier auch wieder 4 Jahre und die Zinsbindung 10 Jahre. Die tilgungsfreie Anlaufzeit ebenfalls bis zu 5 Jahren. Und bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren beträgt der effektive Jahreszins 1,9%. Bis zu 10 Jahren Laufzeit 3,01%, bis zu 20 Jahre 3,43% und bis zu 30 Jahre 3,55%. Wohlgemerkt alles effektiver Jahreszins. Anders als bei der Förderung von Wohngebäuden, wo ja pro Wohneinheit bis zu 150.000 Euro finanziert wird, liegt die Förderhöhe bei 1.500 Euro je Quadratmeter Netto-Grundfläche. Das heißt natürlich in der Konsequenz, dass Nichtwohngebäude in jedem Falle nicht per 100% gefördert werden können. Aber mit diesem Aspekt kommen wir gleich auf die Frage, über wen denn überhaupt der Antrag gestellt wird. Und das ist in aller Regel die Hausbank, die dann natürlich auch das Verfahren mit der KfW abwickelt. Wer so etwas schon mal in der Praxis umgesetzt hat, weiß natürlich auch, dass die Hausbanken sagen, warum soll ich da mehr große Arbeit machen, weil wir verdienen nichts dran, weil den Kredit vergeben ja nicht wir, sondern die KfW-Bank. Und deswegen läuft meistens der Deal mit der Hausbank so, okay, ein Teil über die KfW-Bank, aber den Rest wollen wir dann direkt finanzieren. Aber das ist dann wieder eine Gesprächsgrundlage, die ihr dann mit eurer Hausbank besprechen solltet. Und das wäre wahrscheinlich dann zu hart, wenn wir das hier noch im Podcast näher besprechen müssten. So, und euch wird sicherlich noch der Zinssatz von 0,01% in den Ohren klingen. Und darüber müssen wir uns extra unterhalten. Erst einmal wird nicht 150.000 Euro, sondern nur 100.000 Euro pro Wohneinheit gefördert. Es gilt ebenso Neubau oder Erstkauf, das ist auch kein Unterschied. Und die Bezugspersonen können sowohl Privatpersonen, Unternehmen als auch andere Investoren sein. Die Zinsbindung ist ebenfalls 10 Jahre und die tilgungsfreie Anlaufzeit ebenfalls zwischen 1 und 5 Jahren. Kommen wir zu den Konditionen. Diese 0,01%, die könnt ihr bekommen, wenn ihr eine Laufzeit von 4 bis 10 Jahren vereinbart. Bei einer vereinbarten Laufzeit von 11 bis 25 Jahren sind es dann immerhin 0,58% und bei 26 bis 35 Jahren 0,84%. Also insgesamt eine absolute Hammerkondition. Aber diese Konditionen sind mit einem absoluten Pferdefuß verbunden und den muss ich euch kurz erklären. Dafür springen wir noch einmal zurück zu den anderen Förderprogrammen. Es gibt eine Unterscheidung zwischen der Förderung EH40 und der Förderung EH55, die es tatsächlich in sich hat. Bei der 55er Förderung, das hatten wir schon besprochen, darf es keine Öl- und keine Gasheizung sein. Bei der 40er Förderung darf es keine Öl-, keine Gas- und keine Biomasseheizung sein. Und das ist genau diese weltfremde, gefährliche, ideologische Öko-Beppo-Schiene. Einerseits wollen sie die Luft besteuern, nämlich die Atemluft der Pflanzen, CO2. Und auf der anderen Seite ist mittlerweile selbst das Verbrennen von Holz umweltschädlich. Und vielleicht geht ihr mal mit solchen Ökosozialisten in die Diskussion, dass sie ab sofort gefälligst das Atmen einstellen sollen, weil sie beim Ausatmen CO2 emittieren. Ja, und überhaupt, Sport ist schädlich, da wird noch mehr CO2 produziert. Aber gut, was soll's. So, nur was hat das jetzt mit diesem neuen Förderprogramm für den Niedrigpreissegment zu tun? Ich denke, ihr könnt es euch schon vorstellen und erahnen. Ja, richtig, auch für das Niedrigpreissegment ist keine Gasheizung, keine Ölheizung, keine Biomasseheizung. Ja, nur wie soll dann das Niedrigpreishaus überhaupt beheizt werden, dass es obendrein eine EH55 Energieeffizienz hinbekommt? Infrarotheizplatten sind Elektroheizungen, die im Wärmeschutznachweis nicht helfen können. Klimaanlagen in Billigversion sind nicht in der Lage, Wintertemperaturen von minus 10, 20 Grad zu kompensieren. Die einzige solide und auch energetisch saubere Geschichte ist ein elektronisch gesteuerter Pelletofen, der hiermit ausgeschlossen wird. Die einzige sonstige Lösung wäre also eine Wärmepumpe, aber dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Solewärmepumpe, die so teuer ist, dass es nicht mehr Niedrigpreissegment ist. Und genau aus diesem Grunde habe ich zu Anfang dieser Podcast-Folge darauf hingewiesen, dass die Ökosozialisten auch in der neuen schwarz-roten Regierung weiter ihre Tricks einsetzen. Das heißt also, die Lockerung der Förderprogramme 297, 98, 99 könnt ihr durchaus vernünftig nutzen. 296 ist hingegen unter preislichen Bedingungen faktisch unmöglich. Und deshalb lasst mich bitte eine politische Prognose dahingehend wagen, was denn dahinter steckt, warum die auf solche Tricks hereinkommen. Meine Vermutung ist, dieses Programm ist nur dazu gedacht, um politisch zu erklären, dass Niedrigpreissegmente von der Bevölkerung gar nicht gewünscht werden, weil sie die ja nicht in Anspruch nehmen. Also lass uns das mal aktiv beobachten. Es kann natürlich sein, dass ich daneben liege, aber aus dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit meiner bisherigen Prognosen könnte die Chance wahrscheinlich eher sein, dass es ein Trick war. Dazu passt noch eine weitere Geschichte, die ich in Gesprächen während der Entwicklung des Gebäudeenergiegesetzes erlebt habe. Dabei meldeten sich zwei Vertreter der deutschen Forstwirtschaft zu Wort. Und die berichteten Folgendes. Die deutsche Forstwirtschaft hat in den letzten 10, 15 Jahren komplett auf nachhaltige Forstwirtschaft umgestellt. Die haben ja nur massenhaft Produkte, die sie aus Holz produzieren können, aber letztendlich haben sie nur zwei entscheidende Produkte. Einerseits haben sie Bau- und Möbelholz, also hochqualitatives Holz, und andererseits haben sie den Rest, Späne und Hackschnitzel. Ja, und die werden natürlich dann zur Verbrennung in Hackschnitzelheizungen oder Pelletöfen verkauft. Und dann berichteten diese beiden Fachleute, wenn wir eines dieser beiden Produkte nicht mehr verkaufen können, also auch die Reste nicht verkaufen können, bricht die gesamte deutsche nachhaltige Forstwirtschaft zusammen. Oder simpel ausgedrückt, ideologisch verbohrte Umweltfreaks zerstören die Umwelt durch ihre eigenen Entscheidungen. Das heißt also, die EH40-Förderbedingungen sind ideologisch motiviert und gehören gefälligst in die Mülltonne. Und Gleiches gilt dann selbstverständlich auch für die Förderung im Niedrigpreissegment. Aber ich denke, ihr könnt euch sehr gut vorstellen, dass auch die Lobby der Wärmepumpenhersteller ganz bedacht darauf ist, dass bloß die wichtigste Konkurrenz der Pelletöfen und der Hackschnitzelheizung nicht möglich ist. Okay, zurück zur praxisorientierten Nutzungsmöglichkeit. Für wen ist denn zumindest jetzt die EH55-orientierte Förderung spannend? Private Bauherren, Best Agers, 60, 70 Jahre, großes Haus, Kinder sind aus dem Haus, Haus zu groß, Grundstück zu groß, möchte sich verkleinern. Finanzierung in dem Alter kaum noch zu bekommen, weil die Banken ablehnen. Das alte Haus wird gut verkauft, das neue Grundstück und das neue Haus wird gut und günstig gekauft und die Finanzierung wird obendrein noch toll geplant. Einverstanden. Klappt hervorragend. Beste Lösung. Jetzt meine Lieblingszielgruppe. Junges Pärchen, 23 Jahre, mit 7 Kindern möchten sie gerne auf 18 Quadratmeter heimisch werden, haben kein Eigenkapital und kein Grundstück. Freunde, vergesst den Schwachsinn, es funktioniert nicht. Jetzt lass uns mal zu der unternehmerischen Schiene wechseln. Ihr habt einen mittelständischen Betrieb und ihr habt ein kleines Problem. Umsatz ist es nicht, aber ihr habt ein personalspezifisches Problem. Ihr kriegt keine Mitarbeiter. Dann darf ich euch meinen Podcast Nummer 67 empfehlen aus dem Herbst 2023. Die Überschrift lautete Biete Job, schenke Tiny House. Ja, ich weiß, der mittelständische Kaufmann sagt, Geld ausgeben, warum soll ich das tun? Die Begründung ist ganz einfach, wer Personal sucht, muss sie locken und das heißt investieren. Habt ihr zufälligerweise ein Grundstück, ein Baugrundstück, könnt ihr da Tiny House aufstellen? Dann holt euch Baugenehmigung und macht daraus Werkswohnungen. Vereinbart entsprechende Mietverträge, die abhängig sind vom Arbeitsvertrag. Wenn der Arbeitsvertrag gekündigt wird, wird auch der Mietvertrag gekündigt. Wenn die aber länger bleiben, bietet ihr ihnen Folgendes an. Ihr bekommt eine Kaufoption auf dieses Haus, auf diesen Bungalow, sagen wir mal 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, 2 bis 3 Zimmer. Und für jedes Jahr, das ihr bei mir tätig seid, bekommt ihr einen Rabatt auf den Kaufpreis dieses Bungalows von 10%. Soll heißen, wenn ihr in 10 Jahren noch bei mir geblieben seid, schenke ich euch das Haus. Ihr müsst nur rechtzeitig vorher ein Grundstück gefunden haben, damit wir es verlegen können. Der investitionsaverse, kurzfristig denkende Selbstständige wird sagen, Geld ausgeben tue ich nicht. Der vorausschauende, unternehmerisch denkende Kaufmann wird sagen, lass uns das durchrechnen. Rechnet sich das, ja oder nein? Und mit einer Finanzierung von 1,9% sind die Chancen, dass es sich rechnet, umso besser. Also versteht mich bitte nicht miss. Ich lästere natürlich gerne über Barfußläufer, Rucksackträger, Bauwagen, Freaks und sonstige Spinner im Tiny-House-Markt. Aber auch auf der unternehmerischen Seite freue ich mich über jeden Zeitgenossen, der in der Lage ist, vorausschauend zu denken und zu handeln. Okay, aber last but not least, lass uns einmal nachrechnen, für wie viele Förderanträge überhaupt das Geld reichen wird. Unsere fachlich nicht vorgebildete Bauministerin hat insgesamt 800 Millionen Euro ausgelobt. Jetzt ziehen wir mal die 4 Grundrechenarten zu Rate. Ihr kennt die: hinzuziehen, abziehen, mal nehmen und durchteilen. Für die etwas realistischere Förderung EH 55 als Wohngebäude lobt sie 150.000 Euro pro Wohneinheit aus. Also rechnen wir 800 Millionen durch 150.000. Macht 5.333 Wohneinheiten. Ja, sorry, worüber reden wir? Sie jammert über 760.000 nicht gebaute Häuser und sie fördert 5.000. Was soll das? Wir sprechen also gerade über 0,6% der nicht gebauten Häuser. Aber vielleicht hat ja jemand Lust, dieser ungelernten Hilfskraft in ihr Poesiealbum hineinzuschreiben, dass sie bitteschön diese überbordenden Bauvorschriften generell zu reduzieren hat, damit es auch mit der Bauwirtschaft wieder nach oben gehen kann. Sei es wie es ist, wenn ihr privat bauen wollt oder ihr Unternehmer seid und investieren wollt, dann nutzt die Chance und stellt Anträge. Aber bitte beeilt euch, weil wir gerade gesehen haben, dass die Kohle knapp ist. Also ran an den Speck. So, und wenn euch diese Informationen noch nicht reichen sollten, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Podcast-Folge hochlade. Und das ist ja nun mittlerweile seit über 4 Jahren der Fall, dass wir alle 14 Tage, jeden zweiten Montag um 8 Uhr eine neue Folge hochladen. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich, euer Peter Peters.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.